SRF 3.
Kurzbesuch beim Kreml-Chef. Der französische Präsident ist überraschend in Moskau bei Präsident Putin aufgetaucht. Wir fragen, über was haben sich die beiden unterhalten? Bilanz nach dem OSZE-Treffen. Der Basler Regierungspräsident ist zufrieden über die Organisation des Monsteranlasses.
Sie haben sich wohl gefühlt, sie haben sich sicher gefühlt und sie haben in einer sehr guten Atmosphäre ihre Verhandlungen und Gespräche durchführen können.
Taifun Hagupit trifft auf Land. An der Ostküste der Philippinen sind die ersten Ausläufer des Wirbelsturms spürbar. Über 600.000 Menschen sind auf der Flucht. Das Wetter wird im Norden auch morgen nicht schöner. Es bleibt bewölkt. Ab 600 Meter gibt es Schnee. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Frankreichs Präsident war eigentlich auf der Rückreise von Kasachstan, als er sich offenbar entschieden hatte, in Moskau Halt zu machen. Im VIP-Bereich des Flughafens wartete bereits der russische Präsident Putin. Peter Gisling in Moskau. Weiß man, über was die beiden gesprochen haben?
Ja, sie haben eindeutig über den Ukraine-Konflikt gesprochen und so natürlich auch über die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland. Hollande, der französische Präsident, wollte mit seiner Stippvisite gewiss auch versuchen, im Namen anderer EU-Staaten zu Putin einen besseren, einen konstruktiveren Draht zu finden. Und Putin hat auch sehr wohlwollend auf den Arbeitsbesuch von Hollande reagiert.
Im Ukraine-Konflikt haben sich die Fronten ja auch an der Basler OSZE-Konferenz nicht aufgeweicht. Könnte Hollande da irgendeinen Einfluss haben auf Putin?
Das ist schwer zu sagen, weil die Position von Putin scheint relativ unflexibel zu sein. Er bestreitet ja nach wie vor, es seien gar keine russischen Militärs in der Ostukraine und so weiter. Heute hat er einmal gesagt, er respektiere aber die territoriale Integrität der Ukraine. Das ist gar nicht mehr möglich nach der Annexion der Krim. Die wird er nicht rückgängig machen. Ich denke, Hollande hat einfach versucht, jetzt auch zu zeigen, eben, dass er als französischer Präsident eine eigene friedenspolitische Rolle spielen möchte, dass das nicht nur in den Händen beispielsweise der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel liegt. Und Hollande geht hier auch in den Stapfen seines Vorgängers von Präsident Sarkozy. Es war nämlich damals auch der französische Staatspräsident im Sommer 2008, der für einen Rückzug der russischen Truppen aus dem georgischen Kerngebiet gesorgt hat, anlässlich des Georgienkriegs vom Sommer 2008.
Also hoffen wir, dass Hollande da etwas ausrichten kann. Ab Dienstag sollten die Konfliktparteien in der Ukraine neue Verhandlungen über einen Waffenstillstand aufnehmen. Ist da was zu erwarten?
Das wichtigste Thema aus Sicht übrigens aller Beteiligter ist einfach die Verwirklichung des Anfang September beschlossenen Waffenstillstandes. Da ist es einfach wichtig, dass vor allem schwere Waffen von den eigentlichen Frontlinien zurückgezogen werden. Unsicher ist noch der Termin. Die OSZE möchte das Treffen am Dienstag durchführen und die Rebellenführung hat jetzt gesagt, dieser Termin passe ihnen nicht. Das Treffen in Minsk müsse unter Umständen am Freitag stattfinden.
Im Osten der Ukraine herrscht ja praktisch Krieg. Der Winter steht vor der Tür. Wie geht es eigentlich den Menschen dort?
Schlecht. Vor allem im Separatistengebiet des Donbass, da leben etwa 5 Millionen Menschen. Und das sind vorwiegend betagte Kranke, die dort mehr oder weniger zurückgeblieben sind. Und die sind zum Teil wirklich ohne Lebensmittel, ohne Strom, ohne Wasser und können nur sehr, sehr marginal versorgt werden. Das IKK beispielsweise hat bereits vor mehreren Wochen eine umfangreiche Hilfsaktion gestartet, ein sogenanntes Winterization-Projekt. Man versucht, kaputte Glasscheiben wieder zu flicken und so weiter. Schlecht ist aber auch die Situation im Gebiet, das von der ukrainischen Armee kontrolliert wird. Dort reichen offenbar die Kohlevorräte nur noch für wenige Tage. Es gibt zum Teil kein Strom oder kaum Strom und kein Wasser, kein warmes Wasser, keine Heizung. Also es zeichnet sich in diesem Osten der Ukraine wirklich eine immer schlimmere Situation ab. Jetzt mit dem immer kälter werdenden Winter. Die Temperatur in Donetsk, die beträgt derzeit -3 Grad.
Besten Dank, das war Peter Gisling aus Moskau. Warum der Basler Regierungspräsident müde, aber stolz ist und warum Chinas Machtelite seit letzter Nacht noch ein wenig unruhiger schläft. Um das geht's gleich. Zuerst jetzt die Nachrichten mit Nina Gigax.
Der Taifun Hagupit ist auf die Philippinen getroffen. Mit heftigen Regenfällen und spitzen Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde erreichte er die Küstenstadt Dolores, 550 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila. In Teilen der Inseln Samar und Leyte war die Stromversorgung unterbrochen. Auch in der Stadt Tacloban, die vor einem Jahr durch den Taifun Haiyan fast vollständig zerstört wurde. Das teilten lokale Behörden und das Innenministerium mit. Berichte über Opfer liegen bisher keine vor. Die russische Justiz ermittelt gegen drei ukrainische Abgeordnete, weil diese Terroristen unterstützt haben sollen. Die drei ukrainischen Vertreter hätten Gewalt von Islamisten gegen russische Polizisten öffentlich gerechtfertigt, heißt es von den russischen Justizbehörden. Hintergrund ist ein Anschlag vor 2 Tagen in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny. Dort wurden bei Kämpfen zwischen unbekannten Angreifern und der russischen Polizei mehrere Personen getötet. Die USA verzögern den Abzug eines Teils ihrer Streitkräfte aus Afghanistan. Wie Verteidigungsminister Chuck Hagel bestätigte, werden etwa 1000 US-Soldaten länger als vorgesehen in Afghanistan bleiben. So sollen Anfang nächsten Jahres noch knapp 11.000 US-Soldaten zur Ausbildung der afghanischen Armee im Land sein. Dies bedeutet aber keine grundsätzliche Abkehr von Präsident Obamas Plänen, die Truppen in Afghanistan zu reduzieren. Die pakistanische Armee hat laut eigenen Angaben ein ranghohes Führungsmitglied der Terrororganisation Al-Qaida getötet. Der 39-jährige Sohn eines saudi-arabischen Geistlichen war in den USA aufgewachsen und wurde von der amerikanischen Bundespolizei FBI auf der Liste der am meisten gesuchten Terroristen geführt. Er wurde unter anderem verdächtigt, 2009 einen Anschlag auf die New Yorker U-Bahn geplant zu haben. Deutschland will in knapp 10 Jahren die Olympischen Sommerspiele austragen. Das hat der Deutsche Olympische Sportbund einstimmig beschlossen. Welche Stadt sich für die Austragung der Spiele von 2024 bewirbt, Berlin oder Hamburg, wird im kommenden März entschieden. Voraussetzung ist, dass die Bevölkerung eine Kandidatur befürwortet. Das Wetter. Morgen ist es mit hochnebelartiger Bewölkung meist grau und es kann an den zentralen und östlichen Alpen etwas Regen, oberhalb von 600 Metern auch etwas Schnee geben. Vor allem im Wallis und im Süden gibt es auch sonnige Abschnitte. Die Temperatur liegt bei 4 Grad, im Süden bei 11 Grad.
Info 3 Abend.
Es war eine große Nummer für Basel. Die Stadt stand diese Woche ganz im Zeichen der OSZE-Konferenz. Rund 1300 Delegierte, darunter 53 Außenminister, kamen in die Stadt am Rhein. Letzte Nacht gab es einige Ausschreitungen, sonst aber ist der Anlass gut über die Bühne gegangen, wie die Verantwortlichen heute bilanziert haben. Aus Basel, Wanda Düring.
Sichtlich stolz, wenn auch müde und mit belegter Stimme, zeigte sich der Basler Regierungspräsident Guy Morin am Tag nach der OSZE-Konferenz. Er sei stolz, den hochkarätigen Konferenzteilnehmern aus dem OSZE-Raum ein sicheres Umfeld geboten zu haben. So ebenfalls lauteten die Rückmeldungen der Beteiligten, freut sich Guy Morin.
Sie haben sich wohl gefühlt, sie haben sich sicher gefühlt und sie haben in einer sehr guten Atmosphäre ihre Verhandlungen und Gespräche durchführen können.
Der Aufwand für diesen Erfolg war allerdings enorm. Tausende Sicherheitskräfte aus allen Bereichen seien im Einsatz gewesen, verrät der Basler Sicherheitsdirektor Bachidur. Einsätze von Sanität, Armee und dem Polizeikorps aus der ganzen Schweiz hieß es zu koordinieren. Eine riesige Herausforderung kam da auf Basel zu.
Wir hatten eine intensive Zusammenarbeit innerhalb des Kantons, mit Nachbarkantonen, mit anderen Polizeikorps, mit dem Ausland, mit dem Flughafen, mit dem Bund und. Und da hatten wir auch nicht ganz genau gewusst im Voraus, können wir all diese Anforderungen erfüllen, sind wir hierfür gewappnet? Und ich kann heute nach einer Woche sagen, ja, das sind wir.
Und so konnte die Konferenz der OSZE friedlich vonstatten gehen, ohne Zwischenfälle. Doch da war noch die Bevölkerung Basels. Sie musste in den letzten Tagen enorme Einschränkungen in Kauf nehmen. Gesperrte Straßen, stillgelegte Tramverbindungen und Scharfschützen auf einzelnen Dächern. Die Sorgen der Bevölkerung habe man ernst genommen, sagt Projektleiterin Barbara Schübach.
Die Einschränkungen waren da, aber wir haben es wirklich ganz minimal gehalten. Alle Häuser waren zugänglich, das Gewerbe war zugänglich und die Einsatzkräfte, Polizei, auch von den Verkehrsbetrieben waren äußerst freundlich und haben wirklich das auch mit Humor genommen, die Leute immer wieder hingewiesen und geholfen in der schwierigen Situation. Aber wir nehmen das ernst, dass es den Leuten zum Teil, dass nicht alle die gleiche Freude haben wie wir.
Freude hatten offenbar einzelne Konferenzteilnehmer. Trotz den enormen Sicherheitsvorkehrungen und der hermetischen Abriegelung fanden einzelne den Weg in die Basler Innenstadt.
Die Delegierten waren oft in der Stadt, soweit es ihre Arbeit zugelassen hat. Die waren ja beinahe eine Woche hier. Sogar die Außenminister waren in der Stadt. Man konnte sie sehen, wenn man gut hinschaut.
Trotz dieser positiven Bilanz war es ein Kraftakt, den Basel in den vergangenen Tagen stemmte. Einer, den der Basler Regierungspräsident Guy Morin seiner Stadt nicht alle Jahre zumuten möchte.
Wir können einen solchen Kraftakt nicht all Monat oder all Jahr wiederholen. Das ist uns sicher bewusst.
Aber eine erneute Anfrage der EU oder des Bundes würde er dann doch mit Wohlwollen prüfen, meinte Guy Morin abschließend.
Info 3 Abend.
In China scheint Präsident Xi Jinping in seinem Kampf gegen die Korruption in der Kommunistischen Partei den Zweihänder hervorgenommen zu haben. Dieses Mal traf es Zhu Jongkang. Er hatte es ganz an die Spitze geschafft, gehörte zum engsten Machtkreis der Partei und war Sicherheitschef. Entsprechend tief nun der Fall. Ruth Kirchner von der ARD berichtet aus Peking.
Dem 71-jährigen Zhou Yongkang wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Außerdem soll er Partei- und Staatsgeheimnisse verraten haben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Er habe seine Macht missbraucht, um Verwandten, Geliebten und Freunden zu helfen, große Gewinne zu machen und damit dem Staatsbesitz schweren Schaden zugefügt, hieß es. Er habe seine Macht gegen Sex und Geld getauscht. Gegen Zhou, der vermutlich schon seit Monaten unter Arrest steht, wurde ein offizieller Haftbefehl erlassen. Außerdem wurde er aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Damit ist der Weg frei für einen Prozess gegen ihn. Zhou war bis 2012 Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros und damit einer der mächtigsten Männer Chinas. Einen Prozess gegen ein derart einflussreiches Mitglied der Machtelite hat es in China seit Ende der 70er Jahre nicht mehr gegeben. Zhou hatte jahrelang den Sicherheitsapparat des Landes mit Polizei und Staatssicherheit geleitet. Zuvor hatte er sich als Chef eines großen staatlichen Ölkonzerns ein umfangreiches Netz an Beziehungen aufgebaut und ein großes Vermögen angehäuft. Im Zuge der Ermittlungen gegen ihn sind bereits seine Frau, seine beiden Söhne sowie Geschäftspartner festgenommen worden. Mit den Ermittlungen gegen Zhou Yongkang hat Staats- und Parteichef Xi Jinping ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen, wonach Mitglieder des Ständigen Ausschusses nach ihrer Pensionierung nicht angetastet werden dürfen. Dass es dennoch Zhou traf, gilt als Signal an andere Kader, dass die neue Parteispitze mächtig genug ist, ihren Willen durchzusetzen und jeden zu stürzen, egal wie einflussreich er sein mag.
Das war Info 3, die Portion News und Hintergründe kompakt serviert. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Daniel Hubacher wünscht einen schönen Samstagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.